Wir machen weiter bei 2. Korinther im Kapitel 11. Wenn ein Herrscher ein anderes Land einnehmen will, dann muss er wichtige Städte einnehmen, die meist besonders geschützt sind. Viele solche Knotenpunkte werden als Festungen ausgebaut. Und als das Volk Israel in das verheißene Land einziehen wollte, war die erste Festung auf ihrem Weg die Stadt Jericho, ein uneinnehmbares Bollwerk menschlicher Baukunst. Sie wussten, da gibt's keinen Weg hinein, und deshalb schickten sie zwei Kundschafter, die doch einen Weg finden sollten. Die wurden natürlich irgendwie sichtbar oder so. Man hat sie gesucht in der Stadt und die Rahab hat sie versteckt und log für sie. Und dann machte sie einen Handel mit ihnen. Wir lesen in Josua 2, 12 bis 15. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Nun, diese Geschichte berührt unseren heutigen Predigttext an zwei Punkten. Der erste ist, Paulus ist wie ein Kundschafter im Feindesland unterwegs, um Menschen für seinen König und Herrn zu gewinnen. Dabei ist das Schwierigste, die Bollwerke im Denken der Menschen zu überwinden. Und das haben wir schon in der letzten Predigt gehört. Was für einen Weg gibt es, so in das Denken der Menschen hineinzuwirken, dass sie ihre falschen Vorstellungen, ihre Vorurteile oder ihre überzogenen Erwartungen erkennen und ablegen? Paulus macht in unserem Bibelabschnitt das, er stellt ihnen einen Spiegel hin. Sie waren gewohnt, sich mit anderen zu vergleichen, und sie wollten lieber etwas größer wirken, als sie wirklich sind. Ihr kennt vielleicht diese Spiegel, die leicht gebogen sind, und beim einen Spiegel sieht man so breit aus und beim anderen so dünn, und so kann man sich aussuchen, mit wem man sich vergleicht. Also, prahlen war auch damals ganz normal. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, du musst dich nur richtig verkaufen, dann bekommst du den besseren Lohn. Also, was lernen wir aus dem Vergleichen? Im Vers 17 steht, Gott will solche Angeberei nicht. Aber ich verhalte mich ja nicht. Ich verhalte mich ja jetzt wie einer, der Unsinn redet. Und da andere mit ihren Leistungen protzen, will ich das jetzt auch tun. Schließlich hört ihr, die ihr euch für so weise haltet, offenbar gerne Leuten zu, die Unsinn reden. Was ist das Wesen des Vergleichens und der Angeberei? Haben wir uns schon mal überlegt, was der Grund davon ist und wie sich das so auswirkt? Paulus muss den Korinthern die Augen öffnen, dass diese Überapostel auf einem falschen Weg waren mit ihrer Art. Und dann ist natürlich die Frage eben, mit wem vergleichen wir uns? Das Beste, was wir machen können, ist, dass wir unser Denken und unser Verhalten mit dem von Jesus Christus vergleichen. Weil wir in der Bibel sehen, ihm konnte niemand etwas Schlechtes vorwerfen. als sie ihn versuchten, über den Tisch zu ziehen und anzuklagen, es kam keine klare Anklage zustande, die auf wirklich einem Fehlverhalten gegründet war. Obwohl Gott allmächtig ist, kann er etwas nicht. Nämlich, er kann nicht lügen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Er kann auch nicht betrügen. Er macht keine Intrigen. Und deshalb liegt ihm auch die Angeberei überhaupt nicht. Also, wenn ihr mal schaut, was über Jesus in den Evangelien steht, dann seht ihr, dass er nirgends angibt mit den Wundern, die er tut, sondern immer eher sagt, hey Leute, erzählt es nicht weiter. Es ging ihm nicht darum, möglichst als Person groß herauszukommen, sondern dass die Menschen durch diese Erlebnisse den wahrhaftigen, den ehrlichen, aufrichtigen und einzigen Gott des ganzen Universums erkennen. Dass sie sehen, nur Gott kann diese Wunder tun und er ist wirklich der Bote, er ist Gott hier in Menschengestalt. Gott hat auch unsere Opfer nicht nötig. Deshalb beraubt er uns auch nicht. Also wenn ihr in diesem Text auch die weißen Zeilen gelesen habt, dann seht ihr den Zusammenhang. In Philipper 2, 5 bis 8 steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Sehen wir da den Unterschied zu den Überaposteln, vor denen Paulus warnt? Und es stellt sich die Frage, sind sie wirklich Apostel von Jesus Christus, wenn sie sich selber so anders verhalten als er und die Worte von Jesus nicht in ihrem Alltag ausleben? Mit wem vergleichen wir uns? Paulus sagt doch, womit sie auch immer angeben, ich rede jetzt wieder Unsinn, das kann auch ich vorweisen. Sie geben sich doch für Hebräer aus, das bin ich auch. Sie sagen, dass sie Israeliten sind, ich ebenfalls. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich bin es auch. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Scheinbar sahen die Korinther nur das Äußere von Paulus. Paulus war in Zypern aufgewachsen, also hatte er vermutlich auch den zyprianischen Dialekt, auch wenn er Griechisch sprach. Also da kam nicht herüber, dass er jetzt ein waschechter Jude war. Und wenn du Menschen nicht genau fragst, dann weißt du ihren Hintergrund nicht. Es kann sein, dass du dich mit jemandem vergleichst und eine Vorstellung hast, wie der andere ist, aber wenn du ihn wirklich kennenlernst, siehst du ein ganz anderes Bild. Sind wir sicher, dass wir etwas Wertvolles tun, wenn wir uns auf diese Weise vergleichen? Wenn wir nicht wirklich schauen, was ist der Hintergrund? Was sind die Beweggründe für die Taten der anderen? Und ist das wirklich etwas, was Gott gut findet und selber tut? In Matthäus 7, 1 und 2 sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn wie ihr über andere urteilt, wird man über euch urteilen. Nach dem Maß, nach dem ihr anderen gebt, wird man auch euch geben. Und im 1. Korintherbrief 4, 5 hat Paulus schon vorher den Korinthern geschrieben, deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Können wir wirklich andere richtig beurteilen? Ist das unsere Aufgabe? Paulus sagt im Vergleich mit den anderen, sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet. Glauben wir, dass Jesus sieht, was wir tun und dass er uns dafür belohnen wird? Ist das bei uns auf dem Radar? Also jedes Flugzeug, das unterwegs ist, das hat auch bei den Modernen jetzt so einen Radar, damit er sieht, wo andere unterwegs sind und so, und damit Gefahren auch erkennen kann. Für uns ist das die Frage. Bin ich mir bewusst, dass Gott, dass Jesus mit mir unterwegs ist und dass er das, was ich mache, sieht und mich auch dafür belohnen wird? Nun, an dieser Stelle ist die Frage, was ist jetzt die Zielrichtung des Paulus? Ja, ist es Unsinn, was er sagt? Paulus macht nun eine einzigartige Aufzählung seiner Leiden und der Schwierigkeiten, die er in seinem Dienst bis dahin durchmachte. Und das ist nicht die vollständige Liste. Da sind nachher noch einige Sachen dazugekommen. Er hat das alles durchgehalten, weil er Jesus geliebt hat, ihm nachgefolgt ist, egal auch wenn es schwierig wurde, und er hat es aus Liebe zu den Gemeinden gemacht. Im Gehorsam und in der Liebe gegenüber Jesus und mit einem Herz für die Gemeinde hat er all das ertragen. Nun prahlt er nun mit einer Aufzählung, wie viele Gemeinden er gegründet hat, welche Wunder er getan hat, wie viele Menschen er mit dem Evangelium erreicht hat oder wie viele Menschen durch ihn Befreiung erlebt haben. Das Interessante ist da die ganze Auflistung und ich lese nicht alles vor. Aber etwas wird dabei sichtbar, nämlich Liebe trägt auch durch Leiden. Da steht, oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Es ist enorm, was er alles durchleiden musste. Und dann sagt er, und wenn ich mich schon selbst loben soll, dann will ich mich meiner Schwäche rühmen. Gott weiß, dass ich nicht lüge. Ihm, dem Vater von Jesus, unserem Herrn, gebührt Lob in Ewigkeit. Als ich in Damaskus war, hatte der Statthalter des Königs Aretas Wachen an den Stadttoren aufgestellt, um mich verhaften zu lassen. Doch ich wurde in einem Korb durch ein Fenster in der Stadtmauer hinuntergelassen und konnte auf diese Weise fliehen. Das ist der zweite Berührungspunkt in dieser Geschichte. Und wir sehen, wie Paulus darum kämpft, das Denken der Korinther, die Erwartungen und Vorstellungen zurechtzubiegen, damit sie erkennen, wo wirkt Gott, was macht Gott, was ist das, worauf ich schauen soll, auch bei den Menschen, die Gott dienen. Es geht in unserem Leben darum, die Festungen des Teufels zu überwinden. Auch ich in meinem eigenen Leben. Wie in jedem Krieg gibt es dabei Schmerzen und Leid. Und Paulus war bereit, sein eigenes Leben dafür einzusetzen. Bin ich bereit, Leiden für Jesus auf mich zu nehmen? Bin ich bereit, Anstrengungen dafür zu unternehmen, vielleicht zu trainieren? Da gibt es Junge, die das auf sich nehmen, 3 Jahre nicht zu verdienen, sondern Geld auszugeben für eine Bibelschule, sich trainieren zu lassen für einen Dienst, bei dem sie wissen, sie verdienen weniger, als sie normal in ihrem Berufsleben verdienen würden. Und sie werden Schwierigkeiten bekommen mit Leuten, die nicht immer richtig zuhören, Leute, die nicht vorwärts gehen wollen, die vielleicht bequem sind und einfach nur es gemütlich haben wollen auf dem sicheren Sessel der Erlösung. Wie sieht es bei uns aus? Wozu sind wir bereit? Nur in beiden Korintherbriefen schreibt Paulus so über die Schwierigkeiten, die er überwinden musste. Sagt uns das etwas? Bei den anderen packte er dieses Paket nie aus. Und immer kommt dabei heraus, dass er aus Liebe zur Gemeinde bereit ist, Unerträgliches auszuhalten. Sehen die Korinther nun diese Liebe, die er zu ihnen hat, die ihn bewegt, auch noch diesen schwierigen Brief zu schreiben und nach dem, was schon etwas besser ausgesehen hat, nochmals auf das schwierige Thema zu kommen? Wie Jesus alles auf sich nahm, um für seine Gemeinde den Weg zum Vater im Himmel frei zu machen, genauso nahm Paulus alles auf sich, um die Gemeinde zu bauen und ihre Ausrichtung auf Jesus zu stärken. Und gerade hier muss er besonders darum kämpfen, dass ihre falschen Vorstellungen von einem Leben als Christ und als Diener Gottes zerstört werden und durch die Liebe zum Vater im Himmel ersetzt wird. Paulus prahlt nicht wie die anderen, sondern er ist bereit, seine Schwachheit zu ertragen und sie nicht zu verstecken, damit die Kraft Gottes in seinem Leben sichtbar wird. Die Liebe trägt auch in schwierigsten Zeiten. Liebe weiß, wofür sie kämpft. In 2. Korinther 11,2 stand: Ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Wir kennen das heute nicht so. Damals war es so, dass die meisten Ehen irgendwie vermittelt wurde und oft hat der beste Freund des Bräutigams die Aufgabe bekommen, wirklich eine tolle Frau für seinen besten Freund zu finden. Und dann musste er dieser Frau zeigen, wie toll dieser Bräutigam ist, von ihm erzählen und ihr richtig das schmackhaft machen, damit eine Liebe in ihrem Herzen zu ihm wächst. Aber er musste auch schauen, dass sie nicht in der Zwischenzeit sich in andere verliebt und dann abspringt. Und genau damit vergleicht Paulus diese Situation. Christus, der Herr, der alles für sie gegeben hat, der auch eine Wohnung für sie vorbereitet, der ihren Lebensunterhalt bestreitet und wirklich das Beste für sie im Sinn hat, der ist der richtige Bräutigam. Und nicht die, die so groß dahertun und ihnen irgendwie versprechen, sie groß zu machen und gleichzeitig sie klein machen und unterdrücken und ausrauben. Das ist unehrlich, verkehrt. Also eine sehr schwierige Aufgabe, die Paulus hat und für die er bereit ist, hier alles zu geben. Kann Paulus in den Herzen der Korinther dieses Bollwerk der Selbstgefälligkeit und des Wunsches nach Anerkennung und Größe überwinden, damit sie zum echten Wert durch die Liebe von Jesus Christus kommen? Und sehen wir die Liebe hinter all dem Leiden des Paulus? Sind wir selbst bereit, aus Liebe zu Jesus Christus Schwierigkeiten auszuhalten oder Probleme zu überwinden? Paulus sagte Timotheus gegenüber, jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Paulus hat das gezeigt, indem er all die Schwierigkeiten, durch die er gegangen ist, nicht versteckt hat und sich irgendwie einen goldenen Mantel umgelegt hat, sondern dass er gezeigt hat, Gott hat mich durchgetragen. Gott hat mich wieder aufgerichtet, nachdem ich gesteinigt wurde und so weiter. Fragen wir uns, haben unsere Vergleiche einen Sinn oder einen Wert, außer für das, dass wir uns vielleicht etwas besser fühlen und unseren Hochmut damit nähren? Wissen wir alles über den Weg, den der andere mit Jesus schon gegangen ist? Oder haben wir mal so mit ihm darüber geredet, dass für uns herausgekommen ist, dass er überhaupt nicht mit Jesus unterwegs ist? Dann machen Vergleiche natürlich keinen Sinn. Und wenn wir den Text genau anschauen da, dann war es ja auch so, dass Paulus sich nicht wirklich mit denen verglichen hat, sondern dass er nur versucht hat, den Korinthern zu zeigen, wie unsinnig solche Vergleiche sind. Liebe trägt auch durch Leiden. Und Paulus ertrug alles aus Liebe zu Jesus und zur Gemeinde. Wie lieben wir die Gemeinde? Haben wir dasselbe Herz wie Jesus, der sein Leben für die Gemeinde gegeben hat? Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass du zu uns geredet hast und uns gerufen hast, dass du um uns geworben hast und das bis heute tust, auch immer durch dein Wort und auch durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du weiter zu uns redest, dass du auch unsere Bollwerke von falschen Vorstellungen und falschen Erwartungen zusammenstampfst, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben, in dem, was du in unserem Leben tust. Herr, ich danke dir, dass du versprochen hast, jeden Tag mit uns zu sein, auch wenn es in unserem Leben Schwierigkeiten gibt, aber dass du bei uns bist, dass du uns durchhilfst und dass du uns ans Ziel bringst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.